Crisis? What Crisis? 10. Staffel. Führung und Unternehmenskultur in einer neuen Ära. Folge 12. Generationen verbinden, gemeinsam stärker. Herzlich willkommen bei Crisis? What Crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzler, Sven Adomat und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen. Nicht nur in unruhigen Zeiten. Wir sprechen über den Umgang mit Krisen, mit unvorhergesehenen Situationen, über die Bedeutung von Strategien, Szenarien, Selbstführungskraft und mentaler Stärke. Wie gelingt Führung auch unter ungünstigen Bedingungen? Wie wappnen wir uns selbst, um klar, fokussiert und entscheidungsfähig zu bleiben? 14-tägig, kompakt, um die 20 Minuten und gut geeignet als Braincake für zwischendurch. Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Crisis What Crisis, und wir sind in der Abschlussfolge unserer 10. Staffel. Und nachdem wir so viele Themenbereiche hier schon abgedeckt haben, geht's ja darum, wie kommen wir in diese Zukunft mit rein? Und was uns auch immer wieder trifft, sind die Generationenkonflikte oder Generationenunterschiede. Und das wollten wir jetzt nochmal hier als Abschlussfolge doch behandeln. Und wir haben im Vorfeld uns drei auch schon ganz ordentlich mit sehr unterschiedlichen Ansichten auseinandergesetzt. Auch wir haben da sehr unterschiedliche Blickwinkel drauf. Und von daher schauen wir doch mal, wie wir denn jetzt die Generationen miteinander verbinden können, um gemeinsam stärker in dieser Arbeitswelt unterwegs zu sein. Oder gerade halt, welche Einflüsse haben wir da auch in Unternehmen? Lieber Sven, lieber Uwe, da habe ich ja schon mal zwei unterschiedliche Parts bei euch herausgehört. Sven hat eine Meta-Analyse herausgezogen und Uwe, du kommst mit deinen Eindrücken aus dem, was du in den Unternehmen vor Ort immer so erlebst. Lass aber doch mal Uwe anfangen mit den Eindrücken und Meinungen. Wie siehst du unsere Generation?
Also anders. Der Sven hat ja eine These, die er schon eine ganze Weile vertritt, und ich bin da in der These komplett bei ihm. Ne? Also wir reden das so schön groß, und das macht sich auch so schön auseinander zu dividieren, zu sagen, wir haben so und so viele Generationen. Also in den Unternehmen, in denen wir arbeiten, haben wir bis zu 6 Generationen. Und diese 6 Generationen müssten wir versuchen, unter einen Hut zu bekommen. Und nun diskutieren wir ja hoch und runter in dieser Gesellschaft die Generationen auseinander. Also zum Beispiel, wer bezahlt wem denn eigentlich die Rente? Ja. Und wer geht heute noch arbeiten? Und wer hat welche Einstellung zu welcher Arbeit? Und welche Arbeiten sind das eigentlich? Und diese grundlegende Diskussion, die sich durch alle Bereiche, nicht nur in den Unternehmen, sondern auch in der Gesellschaft ziehen, in der Gesellschaft, glaube ich, sogar stärker als in den Unternehmen. Wenn wir dort mit den Generationen arbeiten, dann kenne ich Paul. Und Paul ist schon kurz vor der Rente, aber Paul ist ganz wichtig. Ja, der ist eine Schlüsselfigur. Und wir haben dort schon im Bereich Wissensmanagement alles gemacht, um das Erfahrungswissen, das Paul hat, aus seinem Hirn rauszuziehen. Weil Paul ist Babyboomer und wird jetzt knapp 70 und geht immer noch früh zur Arbeit, nimmt seine Herztropfen und geht zur Arbeit. Aber wird irgendwann aussteigen. Wir haben, das ist die These, glaube ich, Sven, die wir beide durchaus unterschreiben, aber wo wir ein bisschen auch ambivalent vielleicht zu diskutieren. Wir haben keinen Generationenkonflikt. Ne? Wir haben verschiedene Generationen und jetzt haben wir unterschiedliche Einstellungen. Und meine Einstellung, mein Gefühl in den Unternehmen ist, dass wir in den vergangenen 20, 25, 30, vielleicht 40 Jahren in der Konditionierung von jungen Menschen etwas falsch gemacht haben. Möglicherweise etwas falsch gemacht haben. Nicht nur die Einzelpersonen auf die Familie bezogen oder auf die eigene Firma, sondern einfach generell zu sagen, wie ist denn der Wert der Arbeit noch? Ja, wie viele Stunden magst du denn arbeiten? Wie willst du denn dein Leben gestalten? Warum ist Arbeit immer eine Belastung, beschwerlich und eine Bürde, ein Mühsal? Und man darf da höchstens 20 Stunden hingehen, das dient dem Gelderwerb, ist ein notwendiges Übel. Also solche Wahrnehmungen, haben wir in der Gesellschaft, ich sage es mal bewusst, auch in den Unternehmen, gerade in kleinen und mittelständischen Unternehmen, findet man das dann vor Ort ganz, ganz selten. Aber in der Gesellschaft wird so etwas wahnsinnig diskutiert.
Ja, Uwe, ich glaube, ich kann dir da immer in allem zustimmen, ne? Weil das ist definitiv das ja unser spannendes Feld. Ich mache was Fieses. Ich komme von einer ganz anderen Seite. Ich komme mit einem Zitat. Altersunterschiede in Teams haben keinen negativen Einfluss auf Leistung.
Ja.
Das heißt, rein theoretisch dürfte in einem unterschiedlich besetzten Team, ich mache das mal ganz plakativ mit meiner Sprache, wenn ich da junge Menschen drin habe, die einfach eine scheiß Einstellung zur Arbeit haben, für die das alles nur unnützer Kram ist, dann müssten wir ja bemerken, dass diese Teams nicht leistungsfähig sind, weil dann hätten wir ja Eskalation in Altersunterschieden in Teams. Die ist aber theoretisch nicht nachweisbar. Jetzt kommt aber das Aber. Und zwar, sie ist dann nicht nachweisbar, solange es ein empowertes Klima im Team gibt und im Unternehmen. Das bedeutet, theoretisch Erleben von Sinn, Selbstbestimmung, Einfluss, ausreichende Kompetenz und eine gute Fehlerkultur. Wenn das da ist, scheinen diese Unterschiede im Alter keine Rolle mehr zu spielen. Und jetzt wäre für mich halt in der Argumentation immer spannend, vielleicht ist es wirklich nicht der Altersunterschied, der unser Problem ausmacht, sondern nur die Atmosphäre, in der wir arbeiten. Und dann wärst du ja mit deinem Gesellschaftsding voll richtig. Wieso höre ich im Radiosender immer wieder, oh Gott, es ist Montag oder noch so und so viele Tage bis Freitag. Wieso muss ich das mir immer anhören? Das ist doch Quatsch. Wenn ich Sinn in meiner Arbeit habe, Bock auf meine Arbeit habe, Lust habe in meiner Arbeit, wenn ich die selbst bestimmen kann, was ich da tue und wenn ich da die passenden Kompetenzen habe, ist es doch die geilste Zeit der Welt während der Woche. Und dann spielt Alter keine Rolle mehr.
Richtig. Und da sind wir, Widerspruch, ich habe einen kleinen Widerspruch, aber erstmal Zustimmung. Wir sind bei, also das, was du gesagt hast, ne, Kultur, 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 Kultur. Dazu gehört natürlich auch unser Thema Führung, ne, unsere Führungskultur. Vielleicht hat die sich verändert, ne, vielleicht ist sie aber auch nur in anderen Begriffen enthalten. Einen Widerspruch habe ich, die geistige und physische Leistungsfähigkeit von Menschen sagt zumindest Ilmarinen nach seinen Untersuchungen, seinen Erfahrungen, nimmt ja durchaus, wenn ich denn bestimmte Dinge tue oder nicht tue, unterschiedlich beim Menschen ab. Deshalb kann die Leistungsfähigkeit in einem Team durchaus unterschiedlich sein. Aber das ist ambivalent und kann nicht einfach als gegeben hingenommen werden. Je älter du wirst, desto leistungsschwächer wirst du. Ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viele andere Komponenten. Wer ist denn noch in meinem Team und wie ist denn der so leistungsfähig geworden? Was tut er in seinem Leben noch für sich? Darüber reden wir permanent. Und deshalb kann durchaus ein 60-Pluser, das hat Ilmarin mal nachgewiesen, durchaus geistig und physisch leistungsfähiger sein als ein 20, 25, 30, 40-Jähriger. Durchaus kann, muss nicht, er muss etwas dafür tun und die anderen dürfen nichts tun. Dann kann dieser Unterschied da sein. Da sieht man schon die Ambivalenz und deshalb sage ich einfach ja, volle Unterstützung, so ein Team, so ein gemischtes Team, ein altersgemischtes Team kann durchaus wird Weltniveau erreichen.
Ich finde halt spannend, du hast am Anfang ja, und wir haben ja vorher schon ein bisschen drüber diskutiert, wir fühlen und erleben ja alle diese Unterschiede. Aber ich würde sie eben persönlich nicht an Generationen festmachen. Dann haben wir vorhin gesagt, ja, so in dem Kontext der intellektuellen Diskussion ist das dann immer Lebensabschnitte oder Lebensphasen, die den Unterschied machen. Aber das bringt ja auch nur ein Stückchen weiter. Das ist sicherlich schon mal klarer. Aber im Endeffekt geht es ja irgendwie um Stereotype, Zuschreibungen zu bestimmten Menschen. Wo wir wissen, das ist immer gefährlich. Auf der anderen Seite haben die aber einen positiven Effekt. Und ich glaube, den sollten wir in den Fokus nehmen. Wenn wir sowas wissen, also wenn wir solche Stereotype nutzen und kennen, dann sind es ja immer Schnellabbiegerspuren für uns im Alltag. Das heißt, es wird vermutlich in meinem Team Menschen geben, die bestimmten Zuschreibungen, die jetzt du vielleicht gerade am Anfang mal plakativ mit Babyboomer aufgemacht hast, eher zugehörig sind. Und es wird Menschen dort im Team geben, da habe ich eher Zuschreibungen, die man jetzt vielleicht der jungen, neuen Generation zuschreiben würde. Aber diese Zuschreibungen, die sind nicht altersabhängig, sondern die sind dummerweise durch irgendwas anderes getriggert. Und das ist das, was ich so spannend daran finde. Und aber die sind ja brauchbar, ne? Also wenn man so diese klassischen Zuschreibungen nimmt, um die mal hier einmal in den Raum geschmissen zu haben, ne? Babyboomer hat eine hohe Verbundenheit zur Arbeit. Punkt. Ne? Arbeit steht im Mittelpunkt. Ich nehme in Kauf, dass andere Dinge darunter leiden. Ich habe eine Zielstrebigkeit drin. Ich bin unabhängig. Ich bin selbstständig. Ich bin sehr beständig und ich kann ganz gut mit anderen Menschen. Das sind Zuschreibungen, die man dieser Generation gibt. Und wenn man jetzt die Zuschreibung zu theoretisch den jüngeren Generationen nimmt, dann ist Echtzeitkommunikation ein großes Thema. Haben sie alle so gelernt? Ja, das heißt, sie brauchen viel schneller, viel häufiger direkte Feedbackschleifen drin. Sie brauchen Selbstverwirklichung. Das ist das, was wir denen am meisten vorwerfen, glaube ich. Ich glaube, dass die Babyboomer auch Selbstverwirklichung brauchen. Die haben die nur hinten dran gestellt. Die haben die später gemacht. Ja, und das, die sind deutlich, also die jüngere Generation, der schreibt man zu, sie ist deutlich fordernder in dem. Das heißt, das ist aber ja auch nur die Echtzeitkommunikation. Also nach dem Motto, ich warte jetzt nicht 15 Betriebsjahre, bis ich hier zugehörig bin und dann stelle ich meine Forderung, sondern blöderweise, die stellen die schon, wenn das erste Vorstellungsgespräch kommt. Und das ist ungewöhnlich. Ne? Aber das, solche Sachen kennen wir. Sie brauchen schnelles Feedback. Das ist aber ja gelernt aus Gesellschaft, von einer, vom Drumherum, ne? Wenn man diese Stereotype benutzt. Und jetzt trotzdem, es bleiben Stereotype. Es sind nicht alle so.
Da kommen wir auch auf die sozialen Prägungen teilweise.
Genau.
Hier. Also aus welcher Ecke komme ich raus? Also gar nicht jetzt mal unterschiedliche Kulturkreise, sondern wirklich soziale Flächen. Wie bin ich geprägt? Welche Vorbilder habe ich? Welchen Zugang habe ich auch vielleicht zu Informationen und zu diesem ganzen Thema? Womit beschäftige ich mich die ganze Zeit? Das ist ja auch etwas, was da eine große Rolle spielt. Und Uwe weiß es ja auch immer wieder, schon die alten Griechen hatten sich ja mal drüber beschwert gehabt, dass der Verfall der Jugend irgendwie eintritt und dass das Ganze jetzt den Bach runtergeht. Also von daher sind diese Unterschiede wahrscheinlich auch gar nicht so neu. Und ich möchte auch nochmal einen anderen Punkt mit draufnehmen, der kam von Uwe. Sven, du hast ihn auch nochmal aufgenommen, das ist dieses Thema, in welchem Trainingszustand sind wir? Also genau, auch was haben wir, womit beschäftigen wir uns? Die Verarbeitung durch diese Echtzeitkommunikation, auch durch diese schnellen Varianten von Schnittfolgen, von Aufmerksamkeitsspannen, das Gehirn verarbeitet Dinge anders. Vielleicht stimmen unsere Rahmenbedingungen nur noch nicht dazu mit überein, wie diese neue Gehirnstruktur in die Arbeitswelt reinpasst.
Also ich glaube übrigens, dass diese Gehirnstruktur gar nicht in die Arbeitswelt reinpasst, um das mal plakativ zu sagen. Das ist tatsächlich ein großer Bias, mit dem wir umgehen lernen gerade. Ne? Also wir zerstören unser Gehirn durch die Art der Nutzung gerade eher in ihrer Funktion und das ist definitiv ein Funktionsverlust. Und jetzt müsste man einer intelligenten Gesellschaft halt irgendwann mal beibringen, dass das keine gute Idee ist.
Ja.
Ja, also ich glaube, da sind wir sehr schnell einig an dem Feld.
Wir zerstören ja auch die der älteren Generationen, die Gehirnstrukturen damit, die sich auf das Ganze mit einlassen, ne?
Na, definitiv, ja.
Also wenn wir diesen Switch einfach nochmal machen könnten von dir, Sven, ne, zu sagen, wir haben da Stereotype, in denen wir uns bewegen, ne, weil wir gerne so etwas in Schubladen schieben. Ne? Und dann bedienen wir diese Schubladen, wir ziehen die raus und dann mein Horoskop von heute Morgen, das kommt mir schon ziemlich nah. Warum kommt mir das nah? Weil es so allgemein formuliert ist, ne? dein Gen Z oder dein Babyboomer Zuschreibung dazu und diese Stereotype, die daraus abgeleitet sind dann auch, dann werde ich dem auch zustimmen. Und jetzt hast du eben im Letzten gesagt, eine intelligente Gesellschaft. Also hinzugehen und zu sagen, wenn ich diese drei Dinge einfach mal nehme, Zuschreibungen, Stereotype zu bedienen und intelligente Gesellschaft wieder auseinander zu dividieren und zu sagen, was ist denn wirklich, wirklich wahr und was wird einfach nur so kolportiert. Also die Geschwindigkeit von Informationen, da ist ja kein Wunder, dass die junge Generation informationenaffiner ist als wir in dem Alter, weil Die Beschaffung von Informationen war für uns möglicherweise früher etwas mühseliger. Ich musste nämlich bis morgens um 7 warten oder um 8, bis die Zeitung bei mir im Briefkasten lag. Und dann war es die Meldung von vor, wann war Druckschluss, von vor 12 Stunden. Ja, jetzt habe ich die Meldung innerhalb von Mikrosekunden und ich bin Babyboomer und ich nutze diese unfassbar vielen Informationen, genauso wahrscheinlich wie eine junge Generation. Und jetzt geht es darum, wie verarbeiten wir diese Informationen und wie benutzen wir einfach diese Dinge? Wie übersetzen wir sie in unsere Lebenswirklichkeit? Und jetzt sage ich einfach mal, diese Lebenswirklichkeit, die ist weit, weit, weit weg von bei vielen Menschen von der Wahrheit, von der wahren Wahrnehmung des Sinn des Lebens. Du hast das immer wieder so schön gesagt: Sinn erleben und Selbstverwirklichung. Das sind ja für viele Menschen Phrasen. Für mich ist das ein Lebensinhalt. Einfach zu sagen: Du bist glücklich, wenn du Sinn in deinem Leben findest.
Was ich noch reinschmeißen kann, ist, ich glaube, Mitbestimmung, Unabhängigkeit, Sinn erleben sind Dinge, die sehr früh gefordert werden in Arbeit. Das war vielleicht früher anders. Oder der Sinn war woanders. Das könnte ich vielleicht auch noch mit unterschreiben. Was ich da spannend finde, ist, wenn du das sehr früh haben willst, dann nimmst du enorm viel Verantwortung eigentlich für das Unternehmen und für die Arbeit. Du kannst das sehr früh haben, dann muss aber gleichzeitig diese Verantwortung auch klar sein. Das finde ich auch ganz elementar. Also ich mache mal den banalsten Sache. Wenn du eingestellt wirst mit einem Master-Degree von einer Universität, dann hast du einen verflucht hohen Anspruch an das, was du können solltest. Wenn du das haben willst, kannst du das ab Stunde 1 haben. Dann kannst du auch alle Begleitumstände dazu haben. Aber du hast auch 100% Verantwortung dafür. Und da sehe ich eine Hammerdiskrepanz gerade, weil ich kann nicht Sinnhaftigkeit und Mitbestimmung und Unabhängigkeit haben, aber keine Verantwortung übernehmen wollen im Unternehmen dann für Arbeit. Und dazu gehört dann eben dummerweise, Montag ist nicht der schlechteste Tag der Woche, sondern der beste, weil da kann ich meine Arbeit vorantreiben.
Da bist du jetzt genau bei dem Thema, wo ich noch drauf hinkommen wollte. Die Lösung, also wie gehen wir damit um? Welche Rahmenbedingungen brauchen wir, damit Generationen verbindend oder auch eben die anderen Generationen, wie auch immer, miteinander gut kann? Also wir haben es ja schon häufiger gehabt, es ist auch gesagt, Kommunikation ist ja auch so ein Thema, das es braucht. Wir brauchen das Sinnerleben, wir brauchen das Mitgestalten und das Thema der Verantwortung. Also wie kriegen wir das denn Ganze hin? Wie brauchen wir da eine Unternehmenskultur oder wie kann ich als Firmeninhaber, als Führungskraft, denn da den Weg aufmachen, dass ich zumindest in meinem Einflussbereich damit weiterkomme?
Ich finde Svens Lösungsansatz, der ist ja nicht so neu, aber ich finde den total genial. Und wenn wir den nämlich einfordern, dann diese Verantwortlichkeit, ne? Nicht zu sagen, ich kann nur fordern und ich muss erst kriegen. Ich will jetzt nicht sagen, ich muss bis zum Schluss gepampert sein oder so, aber ich kann nicht nur fordern, sondern ich muss mir im Klaren sein, dass das Ganze, was ich jetzt tue, ja, Konsequenzen hat. Mein Handeln hat Konsequenzen. Und dann ist es halt einfach so, wir haben das erlebt in einem Unternehmen mit sehr vielen Generationen, ein sehr großes Unternehmen, und die haben einen ganz alter Begriff, betriebliches Vorschlagswesen gehabt, ein sehr gutes. Und da war es ganz klar, wenn einer einen Vorschlag macht, egal in welchem Bildungsstand, egal in welcher Lebensphase, in welchem Alter, mit welcher Qualifikation, mit welcher Position, wurde dann derjenige, der diesen machbaren, sinnhaften, vielleicht noch nicht klaren oder am klarsten oder bis zum letzten Punkt formulierten Vorschlag macht, der wird Leiter eines Teams, wenn dazu ein Team benötigt wird. Und plötzlich hatte dieser Mensch eine Position, nicht parallel zur Organisation im Unternehmen, aber eine Position, in dem ihm Bescheidwisser und Anschieber und Kümmerer zur Seite gestellt wurden. Das konnte durchaus sein, dass dein Master of, ne, Sven, dass der dann plötzlich in so ein Team kommt, in dem ein Geselle sein Boss in dieser Frage ist. Ist das sinnvoll? Yes. Ist das machbar? Ja. Ist das zielführend? Ja. Ist das ergebnisorientiert? Absolut. Ja. Und plötzlich haben wir einen Rollenwechsel. Und wenn das dann stattfindet, ist das genial. Frage, will derjenige, der diesen Vorschlag gemacht hat, das überhaupt? Und ist er sich der Konsequenz bewusst, wenn ich erfolgsorientiert abschließen will? Und dann haben wir es sehr häufig erlebt, da gibt es eine Rückzieher. Nee, lass die das mal machen. Die wissen das viel besser. Und dann komme ich in Konflikt. Und dann brauche ich ja so viel Zeit. Und die habe ich ja gar nicht. Und ich muss ja auch noch was tun nebenbei. Ich habe ja auch noch einen Job. Und also ein Zeugs. Also Vorwände und Einwände kommen dann gequirlt aufeinander. Und ich habe diese Lösung wieder nicht. Aber ja, das, was du sagst dann, Sven, diese Konsequenz dann auch zu liefern, die fehlt mir in meiner Wahrnehmung.
Aber ich glaube, ein Stückchen weit lässt sich das ja auch damit erklären, dass die Generationen, die dazwischen jetzt so langsam in Führungspositionen kommen, die haben ein hohes Maß an Respekt in sich. Und da ist nicht so schön, negative Feedbackschleifen ohne Ende zu fahren. Das finden die für sich persönlich vielleicht gar nicht, nämlich nicht so prickelnd. Und das können sie unheimlich schlecht in jüngere Generationen übertragen. Und da sehe ich auch ein großes Thema, ne? Also umso jünger der Lebensabschnitt gerade wird, umso mehr ist Flexibilität gefragt, umso mehr ist Mitbestimmung und Autonomie gefragt. Aber das bedeutet ja im Arbeitsleben, ich muss viel mehr Reflexionsschleifen und Feedbackschleifen und Lernschleifen einbauen, damit das funktioniert. Das ist das, was wir in der Arbeitsweise halt klar haben müssen. Die sind aber, dafür sind unsere Unternehmen manchmal nicht ausgelegt oder unsere Arbeitsweise nicht ausgelegt und manchmal auch die Menschen nicht ausgelegt. Weil das tun viele ungern. Zu sagen, ja, hey, war halt scheiße.
Ja.
Ja, und wir können jetzt daraus lernen. Also nicht nur war scheiße, ich verklopp dich und schmeiß dich raus, ne, sondern ja, war doof, jetzt müssen wir das und das können wir anders machen oder können wir gemeinschaftlich überlegen, wie wir es anders machen. Das dauert ohne Ende, das ist unbefriedigend und das sind halt, ja, dafür hat dann die älteren Menschen im Unternehmen mit viel Erfahrung vielleicht auch nicht die Muße, das zu tun.
Da komme ich vielleicht auch auf dieses Thema der Bequemlichkeit, der Gewöhnung. Das heißt, jetzt habe ich das die ganze Zeit und jetzt kommt, Anführungszeichen, so ein Störfaktor, der es anders will. Wobei ich diesen Störfaktor ja noch nicht mal generationenspezifisch sehe. Der Störfaktor kann ja auch aus einer anderen Ecke kommen. Da kommt ein neuer Chef, da kommt ein neuer Mitarbeiter aus einem anderen Kulturkreis, Unternehmenskulturkreis, ja, und hat eine ganz andere Vorstellung und braucht dann auch erstmal dieses Andocken oder was da dazugehört. Also gar kein Generationenthema, sondern eines, welche Erwartungshaltung bringe ich mit in den Team rein dann auch wieder, ne? Wie bin ich gewohnt zu arbeiten? Wie kommuniziere ich gerne?
Schöner Switch. Und jetzt würde ich ganz gerne mal, auch wenn das wahrscheinlich zu Diskussionen führt, hoffentlich vielleicht auch mal zu Meinungen führt. Ich glaube, dass gerade in inhabergeführten Unternehmen das, was du jetzt gerade ansprichst, Manfred, nämlich mit einer klaren Kultur, mit, ob die nun besser ist als alles andere, lasse ich mal dahingestellt, aber eine klare Kultur, eine klare Geschichte, eine klare Aufgabe, eine klare Zukunftsvision in diesem Familienunternehmen, auch die Struktur, die Mitarbeiter dann dazu führt, egal ob einer von links oder rechts dazukommt, er sich in diese Kultur einfügt. In größeren Unternehmen ist das ja häufiger so, dass der da sehr einsteigt in der Kultur, jetzt sich gemüßigt fühlt, weil er halt anders ist, alles neu und anders zu machen. Und vielleicht gute Dinge nicht formuliert, weil die Kultur oder nicht gute Dinge nicht weiter nutzt, weil die Kultur halt einfach anders ist und man vielleicht sogar von ihm erwartet, dass er voll ausfegt, ja, und dort alles verändert. Aber das muss ja gar nicht sein. Ne? Mhm. Mit Generationen zu tun.
Ja. Wir nähern uns ja schon dem Ende, leider, das ist es ja. Drum jetzt so, also die Schlussworte, wo können wir den positiven Abschluss auch für diese Episode, also nicht nur für die Episode, sondern für diese Staffel noch mitgeben?
Wir haben keinen Generationenkonflikt.
Und irgendwie doch.
Ja und nein, genau. Der gefühlte Teil lässt sich ja nicht ausblenden.
Ja.
Also die Emotionen spielen ja immer mit, da kann ich noch so viele Meta-Analysen und Studien hinlegen, wenn der Einzelne es anders empfindet, weil sein Umfeld gerade anders tickt, dann ist das wahrscheinlich so. Können wir den Hinweis geben, das, was du ja, Sven, gesagt hattest mit dem Teil, nehmen wir die Kommunikation auf, nehmen wir die Verbindung miteinander auf, schaffen wir die Räume für das Gemeinsame und fragen auch den anderen, wie er es denn gerne hätte. Denn manchmal ist es ja auch so, dass derjenige, der sagt, es passt mir nicht, selber gar nicht definieren kann, wie es denn sein müsste. Oder das, was du ja auch gebracht hattest, bin ich auch bereit für die ganzen Konsequenzen, die dann dahinter hängen, wenn ich gestalten will, wenn ich dieses haben will, mit der Verantwortung.
Und ich finde halt ganz spannend, wenn man halt auf, das ist ja auch eine ganz alte Sichtweise, wenn wir die Investitionen in die Jüngeren tatsächlich mal als Zukunftsbauplan sehen würden, also dass sich das immer schon gelohnt hat. Und so wird es sich nie ändern, ne? Also man hat das vielleicht mit anderen Methoden früher gemacht, aber jetzt müssen es halt neue Methoden sein. Aber die Investition lohnt sich für die Zukunft.
Ja.
Und das Meckern nicht so unbedingt.
Konstruktiver Umgang, wir wollten ja konstruktiv sein fürs Ganze. Meckern einstellen, jammern einstellen, beklagen einstellen. Dann geht es mit der Zukunft auch vorwärts. Die Folge war jetzt ein klein bisschen länger, aber gar nicht mal so viel. Bleibt uns gewogen, bleibt uns dran. Vielen herzlichen Dank an Sven und an Uwe hier, wie ihr da für diese 10. Staffel in der Begleitung, in der Vielfalt. Wir schauen, wie die 11. Staffel aussieht und wann wir mit der fortsetzen. Habt eine gute Zeit und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Vielen Dank.
Danke fürs Dabeisein. Weitere Infos und Links findest du in den Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.